Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 130. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin.
Hi.
Die Alex.
Hallihallo.
Und der Auslandsreisende, der Marc.
Hallo.
Ja, Marc, wir fangen auch direkt mit dir an. Du hast dir die Strapazen auf dich genommen und bist nach Tel Aviv gereist.
Ja, wir sind am Dienstagmittag in Frankfurt losgeflogen. Der günstigste Flug gegen Frankfurt, Amsterdam, Amsterdam, Tel Aviv.
Ja, liegt ja in Amsterdam liegt ja fast auf der Strecke, oder?
Ja, genau die andere Richtung, aber hat ja eine große jüdische Gemeinde die Stadt, von daher.
Ah, okay.
Und auf dem Weg in Amsterdam dann Celtic Glasgow Fans gesehen. Im Flieger von Frankfurt waren schon 20 bis 30 Frankfurt Fans. Und dann am Gate gewartet, Flüge ganz normal, mitten in der Nacht. Um 2.20 Uhr, wenn man normalerweise ankommt, eine Stunde Verspätung gehabt oder so, wurde ich mit meiner Freundin aufgesammelt von Bekannten, bei denen wir uns eingenistet hatten. Und dienstags waren wir dann nach etwas Ausruhen in Tel Aviv. Tel Aviv so ungefähr zu vergleichen, Frankfurt nur mit Strand.
Okay.
Als Stadt.
Ja, klingt gut.
Also schön mit Skyline. Strand, warmes Wetter, 30 Grad, 25 Grad. Für
leider
uns war es warm.
Leider ohne Appleboy, wie ich gehört habe.
Ja, wir waren eh nicht bei der Wembley Bar, von daher war es noch okay.
Für uns. Okay.
Bier, halber Liter, 6 Euro.
Oh, okay.
In den Bars.
Okay, ist natürlich heftig. Also ich glaube, du warst, war dann eher nüchterner Ausflug für dich.
Ich glaube, ich habe jeden Tag Bier getrunken. Israelisches okay. Bier, sehr zu empfehlen. Also mir hat es geschmeckt. Bin normalerweise nicht so der Biertrinker, aber das war okay.
Okay, und hast du auch viele, also du hast viele Mitreisende im Endeffekt getroffen, ja, hast viele Leute gesehen, wie war es denn? Hast du auch dann am Tag, als dann auch die Mannschaft da war, hast du da auch den einen oder anderen Spieler vielleicht gesehen? Hab ja gehört, die müssen auch in der Stadt rumgelaufen sein.
Also wir sind erst mittags dann nach Jaffa gefahren, was dieser eigentlich frühere Hauptstadt ist, aus der sich dann Tel Aviv entwickelt hat. Und Tel Aviv hat das sozusagen jetzt übernommen. Und dort hat man eigentlich an jeder Ecke Frankfurt-Fans gesehen. Teilweise, wenn wir dann mit den Bekannten uns in den Kaffee gesetzt haben und die haben gesehen, du hast einen Eintracht-Adler da irgendwo und haben sich gefragt, ob du extra für das Spiel jetzt aus Deutschland angereist bist und so weiter. Aber ich fand es eigentlich alles war relativ locker. In den Touristenvierteln gab es halt so eine Altstadt, wo so eine Art Flohmarkt war, wie so eine Garagen verschiedene, wo Leute ihr Zeug verkauft haben. Da wurde es halt ein bisschen abgezockt als Touri, aber wir haben eh nichts gekauft und wir hatten ja einen Reiseführer dabei.
Okay.
Und vor dem Spiel sind wir dann nochmal was trinken gegangen, Shisha-Tabak gekauft, was günstig ist dort. Und dann sind wir schon eigentlich ins Stadion. Preise für die Tickets vorm Stadion 30 Euro.
Okay.
Für die Kurve von der Frankfurter Fans.
Okay.
Wir hatten Haupttribüne-Karten für 46 Euro.
Okay, alles klar. Die hattest du schon vorher, oder?
Wir haben sie die Bekannten haben sie besorgt, weil wir
haben
gebraucht. Und dann haben wir denen gesagt, hier, besorgt mal Karten. Stadion war eigentlich ausverkauft, bis auf die Frankfurt-Kurve, da war halt noch ein bisschen Platz.
Okay.
13.000 Zuschauer insgesamt.
Was sagst du, Stadion gefällt dir? Was ist ein ganz schönes Stadion?
Also ich fand das Stadion eigentlich schick. Die Einlasskontrollen waren eigentlich relativ human, also du wurdest gestreichelt.
Okay.
Und dann hast du wie so diese hohen Gitter, wo du dann deine Eintrittskarte rein hast und dann konntest du durchlaufen. Und ja, für das Wetter ist halt super ausreichend, weil du hast ja eh meistens warmes Wetter, kein Regen.
Okay.
Hauptbühne überdacht, aber Teile dann an der Seite gar nichts mehr überdacht. Die Spieler sind dann aus dem Tunnel unter den Frankfurt-Fans rausgekommen. Und ja, zum Spiel.
Naja, zum Spiel, ja.
Nicht mehr viel sagen, oder?
Wie war denn die Stimmung teilweise? Ich meine, der Spielverlauf war ja zeitweise ziemlich dramatisch, wenn man das mal so kurz umreißen will. War dann die Stimmung auch schon sehr negativ im Fanblock oder wie hat man sich da zwischenzeitlich getröstet? Weil ich habe mir gedacht, als es dann zwischenzeitlich 3-0 stand, habe ich mir echt gedacht, meine Fresse, da sind so viele Leute hingefahren und die erleben jetzt so ein Debakel.
Also für mich vorm Spiel war die Stimmung eigentlich ziemlich gut. Der Peter Fischer ist ein bisschen rumgelaufen, hat da rumgealbert mit den Fans. Der Armin Fee hat die alle gegrüßt und wurde bejubelt.
Ah, okay.
Und die waren eigentlich alle sehr zufrieden. Dann stand es 3-0.
Ja.
Da war die Stimmung dann sehr, also nicht negativ, aber es wurde halt konsterniert einfach. Man war halt einfach ruhig.
Okay.
So schockiert. Und was ich aber herausheben muss, waren die Tel Aviv-Fans. Also dort hat im Stadion einfach jeder mitgemacht. Sobald da irgendwas eigentlich angefangen wurde, egal ob es Haupttribüne oder was auch immer war, alle sind aufgestanden, haben plötzlich geklatscht.
Cool.
Und sowas erlebt man halt in Deutschland eigentlich nicht.
Ja, das ist natürlich dann auch wesentlich besser, ja klar, oder anders, wenn du halt auch nur 13.000 insgesamt hast. Da lässt sich sowas natürlich auch wesentlich besser meistern als bei, was weiß ich, 50.000. Aber klingt eigentlich nach einer guten Stimmung. War auch alles dann im Endeffekt, wo du sagen würdest, friedlich?
Also die Bekannten, mit denen wir da rumgelaufen sind, dem seine Freundin, sie hatte ein bisschen Angst vor den ganzen Arabern, hat sie gesagt, weil es halt schon dunkel war.
Ja.
Aber okay. Wir haben uns eigentlich ziemlich sicher gefühlt, also wenig Polizei oder wir haben eigentlich fast niemanden gesehen, polizeimäßig.
Mhm.
Nur die Ordner halt.
Und im Stadion blieb ja auch alles friedlich im Endeffekt, ne?
Ja.
Okay.
Wie war denn so die Stimmung nach dem Spiel dann?
Man hat ja, wir sind relativ früh gegangen dann, haben uns noch ein bisschen nach Jaffa, in eine andere Kneipe gesetzt. Aber es wurde dann auch schon kalt. Kalt in Anführungszeichen, 20 Grad für uns.
Okay, ja, sehr gut.
So, wir hatten keine Probleme damit, in kurzen Hosen und so T-Shirt draußen rumzulaufen, aber für die Israelis dann halt schon ein bisschen kalt. Und stimmungsmäßig, ja, man hat nicht mehr viel mitbekommen, weil die meisten Frankfurter halt an die Bembelbar gegangen sind.
Okay.
Wir haben dann halt noch ein Bier getrunken und sind dann auch gefahren.
Also blieb auch danach alles im Endeffekt ruhig und so weiter und so fort. Ja, also nichts Erwähnenswertes. Also so ähnlich wie das Spiel. Gut, wobei das war ja im negativen Sinne schon relativ erwähnenswert. Ja.
Ja, und am nächsten Tag sind wir dann wieder heimgeflogen.
Mhm.
Und in Israel sollte man schon einplanen, dass man 3 Stunden vorher am Flughafen ist.
3 Stunden vorher, okay. Ja,
okay. Weil du hast halt die erste Kontrolle, wo sie dich fragen, was habt ihr gemacht, bei wem wart ihr, woher kennt ihr die Leute zum Beispiel und halt laut dem Thread auch noch tiefergründige Fragen dann.
Ah, okay.
Dann teilweise Leute rausgezogen wurden aufgrund ihrer Herkunft. War bei uns nicht der Fall, weil wir beide Deutsche sind.
Mhm.
Und ja, was erwartest du dann? Dann standen wir da rum, dann wird dein Gepäck durchleuchtet erstmal, bevor du es abgeben kannst.
Ja, ja.
Das wird dann nochmal analysiert, dann gucken sie sich das Bild an, sagen dann, entweder es ist alles okay oder oh, gefährlich, wir müssen es aufmachen, dann durchsuchen sie es. Aber eigentlich bei uns, wir hatten jetzt gar keine Probleme.
Okay.
Auch bei der Ausreise dann, Passkontrolle und so weiter, war eigentlich nur das Normale. Kurz Pass angeguckt, nochmal kurz was gefragt und das war's.
Okay, klingt also insgesamt nach einem Trip, auch wenn das Spielergebnis sich jetzt nicht so positiv angefühlt hat, hat sich schon gelohnt im Endeffekt. Du warst ja jetzt auch ein paar Tage da, also war schon eine ganz angenehme Angelegenheit, oder?
Also ich war jetzt das erste Mal in Israel, wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir wieder hingehen wollen.
Ja,
weil
das war jetzt bei allen, von denen ich gehört habe, dass sie da waren, ja.
Also wir haben noch im Flughafen dann von ein paar mitbekommen, dass sie gesagt haben, nie wieder, selbst wenn es Endspiel dort ist und die Eintracht dort spielen wird, würden sie nicht mehr hinfliegen.
Naja.
Aber so von den Leuten her, alle sehr sympathisch eigentlich.
Schön.
Es lag wahrscheinlich auch daran, das Problem ist, wenn du nach Jerusalem gehst, da kannst du dann halt schon mehr Probleme haben.
Ja.
Weil du halt dort 3 Religionen hast, die halt nicht ganz so gut aufeinander zu sprechen sind, beziehungsweise die Araber, Moslems auf die Touristen, dass du da, wenn du als Frau zum Beispiel alleine unterwegs bist, schon deine Probleme hast.
Naja, gut, okay, aber gut, ja, jetzt rein vom Erlebnistechnischen in Tel Aviv war es ja jetzt dann schon ein guter Trip.
Also ich kann es nur empfehlen.
Sehr schön.
War günstig eigentlich, günstiger als für Nicosia.
Okay, siehst du mal, das muss ja auch mal geben, ne?
Und wenn ihr Interesse habt, momentan gibt es bei der französischen Bahn für Bordeaux wieder Sparpreise.
Mhm. Ah, okay, alles klar. Gut, gut zu wissen.
Nur ein Hörer.
Ja, genau. Gut. Ja, also René, hast du doch irgendwelche Fragen?
Nö, zum Spiel brauche ich jetzt nicht viel Fragen. Ich habe es nicht gesehen. Im Nachhinein würde ich sagen, war es jetzt auch nicht so tragisch, dass ich es nicht gesehen habe. Ich habe es über den Ticker verfolgt und habe beim 3-2 zumindest gedacht, och, da geht noch was.
Ja, das Gefühl hatte man dann aber nach der ersten desaströsen Halbzeit. Ja. Das war schon Offenbarungseid, was man da teilweise gesehen hat. Aber ich denke, darauf lassen wir uns eh nochmal genauer, sag ich mal, ein, wenn wir dann über Mainz sprechen, weil zumindest ich habe da ein paar Verbesserungen gesehen, können wir dann gleich noch drüber reden. Ne? Würde ich sagen, dann, Marc, vielen Dank.
Bitteschön.
Und bei der nächsten Auslandsfahrt nehmen wir dich gerne als Reiseberichtsleiter wieder mit dazu.
Bordeaux.
Ja,
okay. Vorschlagen.
Dann bin ich ja auch da. Insofern können da, glaube ich, wahrscheinlich mehrere was dazu sagen.
Was ja auch nicht verkehrt ist. Mal gucken, wie wir dann bis dahin punktemäßig so stehen.
Genau. Also, Marc, wir sehen uns. Vielen Dank. Ne?
Danke. Alles klar, bitte. Ciao.
Ciao.
Tschö. So, Alex, bist du auch wieder da?
Jo, wieder am Start.
Hervorragend.
Ein fliegender Wechsel hier. So, jetzt haben wir ja natürlich kurz über das Spiel in Tel Aviv gesprochen. Alex, du hast es dir auch gegeben. Ich habe schon gerade gesagt, René hat es nicht sich angeguckt.
Also ich habe nur den Live-Ticker verfolgt und ich muss im Nachhinein sagen, das war die entspannteste Variante, die ich bei dem Spiel machen konnte.
Ja. Naja, also das Spiel an sich war ja halt auch die Hölle. Ich denke, wir können ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber die erste Halbzeit, ich war das Schlechteste, was ich in dieser Saison von Eintracht gesehen habe. Das glaube ich, habe ich schon dreimal in dem Podcast gesagt. Aber ich glaube, am Donnerstag war es wirklich so. Ja.
Also was ich halt an der ganzen Sache was mir halt überhaupt nicht in den Kopf rein will und was ich so gar nicht verstehe, ist, wir hatten das erste Mal rotiert. Und es haben wirklich diesmal Spieler wieder Chancen bekommen, die schon lange, lange, lange keine Chance mehr bekommen haben.
Ja.
Wie zum Beispiel ein Stefan Schröck. Der ist die ganze Zeit einfach komplett weg von der Bildfläche gewesen. Wenn er Glück gehabt hat, dann ist er mal in den Kader gekommen. Und das aber auch immer nur dann, wenn Sebastian Jung verletzt war oder aus sonstigen Gründen nicht gespielt hat. Und jetzt hat er da seine Chance bekommen. Ich kann verstehen, dass Spieler, die ganze Zeit gespielt haben, die vielleicht auch so ein bisschen die Arroganz auch entwickelt haben, zu sagen, in der Euroleague läuft's, wir haben eine beschissene Phase in der Bundesliga, aber heute haben wir ja unser Euroleague-Spiel und in der Euroleague gewinnen wir ja sowieso immer. Dass vielleicht da im Unterbewusstsein nur ein bisschen was an Arroganz mitgeschwungen hat, gar kein Vorwurf, aber ich erwarte einfach von den Spielern wie in Schröck, die reingeschmissen werden, dass die sich einfach in so einem Spiel den Arsch aufreißen bis zum geht nicht mehr und ihre Chance einfach mal nutzen, sich zu beweisen. Und das ist halt der Punkt, den ich ganz arg vermisst habe, dass das so jemand, ja, wie zum Beispiel der Schröck, da einfach mal zeigen, was sie können. Und der kann ja was. Der hat ja schon mal ein gutes Spiel gemacht. Der ist ja laufstark. Der ist stark am Ball, der spielt auch mal einen guten Pass rein, der ist gut im Zweikampf, also der hätte tatsächlich was reißen können und da kommt dann einfach nix.
Ja, wobei ich sagen muss, also in der zweiten Halbzeit fand ich das von Schröck, also ich meine, insgesamt hast du dir jetzt den ausgesucht, den ich von allen noch ein bisschen am positivsten gesehen habe, also ich fand, dass Schröck insgesamt nicht so schlecht war, wie zum Beispiel ein Inouye, der nur Fehlpässe gespielt hat, der vielleicht ein bisschen was probiert hat, aber überhaupt nichts funktioniert hat. Also da waren
Kauselig.
Andere, da war ein Larkic, da kam nichts zusammen, trotz des Tores, des Gaukeltores, was er da gemacht hat. Aber im Endeffekt muss ich ja sagen, es war auf allen Ebenen ein richtig beschissenes Spiel. Also wie gesagt, Schröck fand ich in der zweiten Halbzeit wenigstens noch ein bisschen energisch. In der ersten Halbzeit war es ein Totalausfall.
Aber du hast ja gerade eben auch genau die zwei Kandidaten noch genannt, auf die es eigentlich auch zutrifft. Inouye ist eigentlich komplett von der Bildfläche verschwunden, seit Banetta da ist. Er kriegt immer mal wieder eine Chance und es endet immer wieder im Gleichen, nämlich in einem Desaster. Also ja. den kannst du ja fast mittlerweile gar nicht mehr bringen. Und ja. Lakic, auch von ihm, weißt du, derjenige, der die ganze Zeit auch die Klappe aufreißt mit ich bin fit, ich will Einsatzzeiten, ich bin so fit wie noch nie, ja, dann zeig das doch mal. Ein Cutlets, wie früh der auch die Innenverteidiger oder den Torwart anläuft, das macht ein Lakic gar nicht.
Nee, es hat an allen, ja, also es hat er wirklich an allen Ecken und Kanten, überall hat es gefehlt im Endeffekt. Dass wir überhaupt zu dem 3-1 kamen, war dann ja schon ein bisschen glücklich. Aber direkt nach dem 3-2, ich habe echt gedacht, Alter, wir hatten jetzt das 3-2, wir hatten jetzt einen Elfmeter mehr oder weniger geschenkt bekommen. Ob es jetzt wirklich ein Elfmeter war, ich habe die Zeitlupe, glaube ich, auch gar nicht mehr genau im Kopf. Okay, kannst du geben, alles klar. Nee, das war sogar ein Elfmeter, das 4-2 fand ich, war kein Elfmeter. Das war ja total lächerlich. Aber dann hast du noch irgendwie, du hast noch 23 Minuten Zeit. Dann musst du doch irgendwie das 3-3 noch hinbekommen, aber irgendwie kam es mir auch so vor, das wurde dann zwar ein bisschen was probiert, aber so das Zwingende war dann auch nicht dabei, weil da musst du doch auch klar sein, machst du da das 3-3 in dem Spiel, ey, dann ist das ein Türöffner für die nächsten Spiele auch in der Bundesliga, weil dann kommst du endlich mal wieder zurück, dann hast du mal wieder Motivation, ja, und da hat es mir auch so ein bisschen dran gefehlt, fand ich auch echt schade, dass da bis 3-3 nicht gemacht wurde. Die letzte Konsequenz haben sie vermissen lassen. Aber man muss auch sagen, gerade auch die Defensive, da nehme ich jetzt einen Trapp ein bisschen raus, der jetzt an dem Gegentor nicht so wirklich viel konnte. Aber auch was ein Zambrano und Anderson da gespielt haben, auch ein Jagba, das war nicht Bundesliga-reif, genauso wenig, was ein Russ gespielt hat. Auch ein Flum war fernab von allem Guten, ja. Meier war auch scheiße. Also im Endeffekt war die ganze Mannschaft wirklich für den Arsch an dem Tag. Und das war beschämt. Also an dem Tag, dass du dich von Tel Aviv fast so abschießen lassen, das fand ich schon krass.
Ja, ja, und dann eigentlich auch schon fast Haken drunter, weil dann bin ich zumindest mit der Erwartungshaltung da rausgegangen, zu sagen, okay, jetzt wieder zurück in die Bundesliga. Wir haben jetzt auch hier mal unsere Packung kassiert und haben jetzt auch in der Euroleague mal gesehen, dass wir hier auch nichts geschenkt bekommen und das schwarz auf weiß bewiesen bekommen haben. Die Blamage des Jahrhunderts hingelegt auf europäischem Parkett und jetzt nach Hause, nach Mainz. Die Stadt, die 50 Kilometer weg von uns liegt. Und ein Spiel, was tatsächlich gegen einen direkten Konkurrenten ist. Wenn wir so ein Spiel gewinnen, sind wir direkt unten wieder raus. Wir hätten mit Mainz den Platz wechseln können. Wir wären 12. gewesen. Und da muss doch einfach eine Reaktion kommen. Also da musst du doch einfach dann in das nächste Spiel gehen und sagen, jetzt muss einfach gewonnen werden. Und ja, ich habe eine Reaktion gesehen, aber das war eigentlich eher ein Reaktionchen.
Also ich fand, das Spiel war offensiv viel zu schwach. Also ich meine, es wurde viel versucht. Was ich sagen muss, ich will erstmal ein paar Sachen positiv hervorheben. Also bevor ich mich jetzt gleich wieder aufs Negative einschieße, positiv fand ich, dass Trapp zum ersten Mal in dieser gesamten Saison Dinger gehalten hat, die ich nicht vorausgesetzt habe, dass er sie hält. Also da waren Dinger dabei.
Absolut.
Das war die beste Saisonleistung von ihm. Da waren auch ein, zwei wirklich unhaltbare, also zumindest mal ein fast unhaltbarer dabei. Das war die beste Saisonleistung. Insgesamt stand die Eintracht defensiv auch einigermaßen, für mich wesentlich besser als natürlich desaströses Tel Aviv, aber auch in den Wochen zuvor. Aber offensiv ist immer noch ein massives Problem da. Zwar haben wir uns ganz gut durchkombiniert. Wobei, es waren aber auch, ganz ehrlich, Mainz war auch scheiße. Die waren echt Kacke. Die haben selbst nicht wirklich viel auf die Kette bekommen. Die haben wirklich auch Fehlpässe gespielt en masse. Wir haben ein paar weniger Fehlpässe gespielt, also wir haben uns da ganz gut durchkombiniert. Aber die Durchschlagskraft, die zwingende Chance, die hat wieder gefehlt. Wir hatten ein paar ganz gute, ich glaube gleich am Anfang war es auch in Meier. Es gab noch ein paar andere, so 40-50-prozentige, aber so eine 100-prozentig zwingende war nicht dabei. Und wir müssen an der Offensive weiterarbeiten, weil da liegt das ganz, ganz große Problem, finde ich.
Das ist ja auch was, also ich glaube, der Fischer, der hat es bei Sky 90 in so einer Werbepause irgendwann mal gesagt, wo er gesagt hat, ja, das wird noch, die Jungs, die müssen einfach jetzt mal in den Strafraum reingehen und einfach mal draufschießen, da ist ein U23-Torhüter drin, einfach mal probieren. Ja, aber wie viele Torschüsse hatten wir denn? Also was du eben auch gesagt hast, was mir spontan auch einfällt, ist der Kopfball von Meier, der oben in die linke Ecke gegangen ist und da genau ans Lattenkreuz. Ich glaube, das war tatsächlich dritte Minute. Ja. Dann ist mir diese Doppelchance von Vanetta in Erinnerung, der über rechts gekommen ist und zweimal draufgehalten hat. Gut, mit ein bisschen Glück prallt er irgendwie nochmal auf dem Cutlets seinen Fuß und kommt dann rein. Aber viel mehr ist mir nicht in Erinnerung geblieben.
Nee, es war auch nicht so wirklich viel mehr. Wie gesagt, der Zug offensiv war okay, aber der Abschluss hat komplett gefehlt. Also und woran lag es denn? Es lag für mich, also zumindest habe ich das Gefühl gehabt, an den Außen. Die Außen, die wieder komplett geschwankt haben in ihrer Leistung, beziehungsweise die wirklich schlecht waren. Und Sebastian Jung war zwar bemüht, hat aber auch in flankentechnisch nicht viel auf die Kette bekommen. In Oczipka ist seit Wochen nicht der Mann, der in der Vorsaison war, und das hast du am Spiel gegen Mainz wieder ganz, ganz deutlich gesehen, diesmal auch in der Rückbewegung. Defensiv war er auch schlecht, offensiv war es ganz fürchterlich, Flanken kam überhaupt nicht, da wurde auch zu wenig probiert. Also da, wir haben wieder ein Problem auf der linken Seite, das hat man sehr deutlich gemerkt. Dann war ein Inouye, der wirklich sogar auch die ein oder andere ganz gute Szene gehabt hat, trotzdem viel zu pomadig sein Spiel, nicht ganz so desaströs wie gegen Tel Aviv, aber trotzdem viel zu pomadig. Zu wenig
und mittlerweile auch absolut berechenbar.
Absolut berechenbar. Und dann also eine
fast
Sache.
Fast schon so eine Art Robben, einfach rechts von der 16er-Linie vorbeizulaufen und immer wieder versuchen, den gleichen Weg da zu gehen. Also das ist ja so durchschaubar. Es gibt zwei Möglichkeiten, die passieren, wenn Inouye den Ball hat. Und was ihn früher eigentlich ausgemacht hat in den Momenten, wo er gut war, dass er immer so ein Stückchen unberechenbar war und du nie wusstest, was als nächstes kommt. Und das ist weg. Ja, und was geblieben ist, ist eine Halbherzigkeit.
Ja, und zudem hat mich das auch sehr geärgert, wie er dir eine Chance glücklich vergeben hat, wo er dann so weit in den Strafraum gelaufen ist, dass er dann Elfmeter haben wollte. Ein ganz klares.
Das war eine ganz klare Schwalbe. Also ja, dafür hätte er eigentlich gelb kassieren müssen.
Das hat mich auch richtig geärgert, weil hätte er da früher abgeschlossen, wäre es nämlich eine gute Möglichkeit gewesen. Ja. Es gab da die Chance. Da haben das, also ich meine, ich bin ja auch jemand, der sagt, na gut, im Zweifel mussten wir schinden, aber wenn, dann mussten wir intelligenter machen.
Das war ja ganz billig schon. Also du kannst dich ja einfach fallen lassen.
Nee, also das fand ich auch, das war teilweise schon ein bisschen dreist. Also das war sehr blöd von Inouye, dass sowas darf auch nicht passieren. Da muss ich dann echt sagen, meine Güte, er hat ja eine gute Chance weggeworfen. Er hätte ein bisschen früher abgezogen, weil das war ein guter Aufbau von der Möglichkeit. Da wäre das irgendwie noch relevant gewesen, wäre es gefährlich gewesen, aber so gar nichts draus gemacht. Sowieso in Sachen Offensivbewegung kann ich eigentlich nur den sehr aktiven Vanetta hervorheben, der wirklich das Spiel offensiv sehr versucht hat zu prägen, war immer wieder aktiv, wurde auch, glaube ich, 10.000 Mal gefoult in dem Spiel, ja. Aber es war der einzige Aktivposten, den ich wirklich gesehen habe, der ein bisschen Gefahr ausgestrahlt hat. Trotzdem wieder ein ganz großes Problem. Wir hatten zig Ecken, wir hatten sehr, sehr viele Freistöße, haben überhaupt nichts draus gemacht. Das kann man auch nicht, wenn du da unten stehst, wenn du wirklich im Abstiegskampf bist, kannst du dir nicht erlauben, solche Sachen leichtfertig zu verschenken. Da muss die Eintracht auch weiter dran arbeiten. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Wie gesagt, ich will die Defensive jetzt eigentlich mal ein bisschen rausnehmen. Die hat ein wesentlich besseres Spiel gemacht, der ganze Defensivverbund. Auch in Russ hat in der Innenverteidigung mir erstaunlich akzeptabel gefallen. Aber ansonsten offensiv, der Stadtkind hat es letztens auch getwittert. Weißt du, wir regen uns alle darüber auf, dass die Eintracht in der 86. Minute ein Gegentor bekommt, ja. Aber das ist doch alles halb so wild, wenn die Eintracht vorher zwei Tore macht. Ja, dann ist es doch scheißegal. Aber wir machen halt nicht die Tore. Und dann fällt halt das Gegentor, weil jeder förmlich drauf wartet. Weil die Mannschaft ab der 80. Minute auch kackunsicher ist. Wo sie dann alle schon schlottern. Natürlich ist das dann ein emotionales Problem. Ich denke auch nicht, dass es an der Kondition liegt. Die sind wirklich viel gelaufen. Ich fand nicht, dass sie müde waren. Aber ich weiß nicht, ob die dann auch wissen, oh, jetzt scheiße, die 80. Minute angebrochen. Aber die wissen, es geht gegen Ende des Spiels und dann bist du unsicher und dann werden auch Fehler gemacht, dass der Ball nicht klar rausgespielt wird, dass nicht alles versucht wird, um möglichst früh vorm Tor zu stören. Und dann passiert halt sowas. Aber wenn du vorher zwei Dinger gemacht hast, dann reden wir darüber heute nicht mehr. Dann reden wir vielleicht darüber, dass 2-1 gefallen ist, aber dann ist das Problem nicht so eklatant. Jetzt ist es halt erneut eklatant. Aber warum? Weil wir die Tore nicht machen. Wir machen immer zu wenig Tore.
Richtig. Also wen ich auch nochmal positiv herausheben möchte, da vielleicht auch noch eine kleine Entschuldigung an Dominik, der sich da einen ganz blöden Kommentar von mir eingefangen hatte. Also Rode hat echt ein gutes Spiel gemacht, so sehr ich in den ganzen letzten Monaten eigentlich schon auf ihm rumhacke. Das war das erste Mal, dass ich mal wieder ein Spiel gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, Mann, Rode, er kann's ja doch. Und das wirklich seit Monaten, also eigentlich schon, ja, schon in der letzten Saison und in dieser Saison, wenn jeder, der hier ab und zu mal reinhört, weiß, dass ich normalerweise kein lobendes Wort mehr für den jungen Mann übrig habe.
Korrekt.
Ja, nee, also der hat mir in Mainz auch gar nicht so schlecht gefallen. Ja. Dann, was du eben angesprochen hast, Kondition. Ich meine, heute war es ja in fast allen Blättern irgendwie zu lesen. Konditionswerte, Konditionstrainer hat sich dazu ausgelassen, wie viele Sprints, wie viele Kilometer gelaufen werden und so weiter. Wird ein bisschen runtergespielt. Ich glaube auch nicht, dass wir ein konditionelles Problem haben, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir zu wenig laufen. Mhm. Das siehst du eigentlich daran, wir laufen weniger wie letztes Jahr, dann wird aber wieder positiv hervorgehoben, dass wir viel mehr Sprints machen. Warum machen wir die Sprints? Weil wir viel zu weit weg vom Gegner sind und dazu immer wieder gezwungen werden zu sprinten. Warum baut sich unser Offensivspiel nicht auf? Weil wir überhaupt keine Anspielstationen mehr haben. Mhm. Wie oft der Ball bei uns im Moment tatsächlich ruht, weil jemand mit dem Ball am Fuß steht und keine Anspielstation hat, und das liegt einfach daran, weil wir im Spiel ohne den Ball uns nicht bewegen, und das haben wir einfach letztes Jahr besser gemacht. Und das liegt vielleicht auch mit daran, dass ein Schwegler nicht dabei ist, weil wir auf der 6 mit dem Rode, wenn der top fit ist und gute Leistungen bringt wie in Mainz, und mit dem Schwegler zwei sehr laufintensive Spieler in der Mitte haben, die sich die ganze Zeit auch ohne den Ball bewegen. Das macht weder ein Flum und das macht ein Russ auch gar nicht. Wenn ihr mal genau den Russ beobachtet, zum Beispiel ist es jetzt das erste Mal aufgefallen, tatsächlich in Mainz, guckt den dir mal an. Der hat wieder ein fettes Doppelkinn angesetzt und der hat auch wieder einen Bauch bekommen.
Echt, ja? Habe ich jetzt gar nicht so gesehen. Aber interessant, dass du sagst. Ich habe
drauf geachtet.
Achtet beim nächsten Spiel mal dran. Ich wette mit dir, also ich meine, der Russ ist ja so das Paradebeispiel von jemandem, der jetzt nicht unbedingt zur Schlankheit neigt. Jemand, der mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal sein Gewicht irgendwie im Auge halten muss. Vielleicht nicht so extrem wie ich, aber bei dem fällt es echt immer wieder auf. Das ist so ein Kandidat, der kommt auch mal mit einem Kilo zu viel aus dem Urlaub zurück. Und wie gesagt, also schau ihn dir an und beobachte das mal und vergleiche das auch mal mit Fotos von vor 2-3 Monaten. Ich wette mit dir, der hat das ein oder andere Kilo zugelegt. Und der läuft halt auch einfach, er ist halt ein anderer Spielertyp. Sein Spiel kommt nicht übers Läuferische. Ja. Und das sind jetzt einfach die Kilometer, die uns in der Summe fehlen. Natürlich laufen wir viel, aber wir laufen einfach an den falschen Positionen im falschen Moment. Und wir laufen nicht im Moment ohne den Ball, um Räume zu schaffen, sondern wir laufen viel mehr mit dem Ball, einfach weil wir versuchen, irgendwo hinzukommen, wo wir dann doch abspielen können. Wir laufen viel mehr dem Ball hinterher und wir machen viel mehr Sprints, aber natürlich nur, weil wir zu weit vom Gegner wegstehen, weil wir ohne den Ball nicht genug gelaufen sind. Und das ist meiner Meinung nach die Grundproblematik, warum unsere Offensive nicht so durchschlagsfähig ist, wie sie das mal war.
Ja, es ist natürlich eher schwierig. Wie willst du einen schnellen Konter aufbauen, wenn du erstmal über den halben Platz sprinten musst, um den Ball zu kriegen? Wie willst du dann noch die Luft haben, um dann schnell nach vorne zu gehen, um den Pass zum Stürmer zu spielen? Das ist relativ klar.
Konter ist ja genau das Ding. Es läuft ja auch kein Mensch mehr mit. Wie oft laufen wir denn einen Konter und auf einmal steht derjenige, der ihn angestoßen hat und einfach nach vorne läuft mit dem Ball, steht auf einmal da, 20 Meter vorm Tor, guckt nach links und nach rechts, sieht auf einmal drei Gegenspieler vor sich, aber keinen einzigen Mitspieler.
Ja, weil das hängt auch damit zusammen, weil das mache ich jetzt nicht böse, aber weil ein Inouye zum Beispiel auch jetzt nicht so der größte läuferisch ist. Also da fehlt es dann auch. Also ich meine, es ist wirklich so, dass es ein Konter, da macht der Eintracht ja sowieso viel zu wenig draus, und dann ist es auch oft so, dass dann wirklich keine Anspielstation verfügbar ist. Aber selbst wenn wir das Spiel aufbauen, ist es im Endeffekt so, dass sich viel zu wenig Freiräume auftun. Ich habe auch das Gefühl, dass die Eintracht im Spielaufbau ein bisschen zu langsam in den Gedanken ist. Also dass viel zu wenig mitgedacht wird, wie spiele ich jetzt schnell, 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 damit es mal zu einem Torerfolg führt. Das war jetzt halt in den letzten Wochen ganz offensichtlich. Ich fand, gegen Mainz war es wirklich ein Tick besser. Da ist der Ball besser gelaufen, welche Gründe das hatte, ob das die Eintracht vielleicht ein bisschen besser geworden ist oder ob Mainz wirklich so schlecht war. Das kann mehrere Gründe haben. Fand ich es ein bisschen besser, aber Fakt ist, die Diversität fehlt einfach.
Ja, vor allen Dingen, also du siehst es halt auch ganz gut, wenn du dir Statistiken anguckst, wer die meisten Ballkontakte im Spiel hatte. Das waren in der letzten Saison, waren das zu 80-90% waren das immer dieselben Spieler. Eigentlich war es immer der Schwegler, ab und zu war es mal der Rode. Mittlerweile ist es aber so, dass schon bei 3 oder 4 Spielen auf einmal der Jung derjenige ist, der die meisten Ballkontakte hatte. Unser Rechtsaußen.
Ja.
oder unser rechter Außenverteidiger, der hat die meisten Ballkontakte. Da dran siehst du doch, dass unser Spielaufbau momentan einfach völlig falsch aufgezogen wird. Es kann doch nicht sein, dass der rechte Außenverteidiger die meisten Ballkontakte hat.
Ja, über Jungen geht halt immer, also er probiert halt immer sehr viel. Ich glaube, und das
was auch gut ist, aber es zeigt doch den Fehler im System.
Ja, wobei ich glaube, das ist auch so ein Ding, es hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, dass es auch mit einer gewissen Verunsicherung zusammenhängt, dass sich viele Spieler schon an Jung aufrichten. Also du hast gemerkt, die letzten Spiele, wo Jung nicht da war, sind auch wesentlich schlechter gelaufen. Jetzt ist Jung plötzlich wieder da und jetzt läuft sie den Tick besser, auch wenn wir jetzt keine Punkte geholt haben. Aber ich glaube, der Sebastian Jung hat nicht nur einen Wert als Rechtsaußen, also Rechtsverteidiger meine ich, sondern auch einen Wert als Spieler in dieser Mannschaft. Ich glaube, es halten sich einige an ihm fest, und wenn sie nicht wissen, wo sie hinpassen sollen, passen sie zum Jungen. Also ich glaube, dass es auch leicht auch wirklich damit zusammenhängt, dass er der Einzige ist, der der ganzen Mannschaft ein bisschen Stabilität geben kann. Ist nicht umsonst auch Kapitän der Mannschaft. Ja, ich meine, Meier ist wesentlich älter, ist aber kein Kapitän gewesen. Will nur mal sagen. Ja, es wundert einen ja dann auch manchmal so ein bisschen. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt.
Ich glaube, das sind aber auch so ganz natürlich. Ich meine, das ist ja in jeder Kreisliga-Mannschaft so. Ne? Also du merkst, dass dein Mitspieler irgendwie heute einen scheiß Tag hat. Da überlegst du dir halt auch dreimal, ob du jetzt zu ihm passt. Und das siehst du halt bei der Eintracht auch. Also der Inouye, der steht halt mittlerweile auch manchmal total frei, kriegt aber einen Ball nicht. Warum? Weil ganz klar ist, dass er wieder durch irgendeine Blödheit vertändelt.
Oder, gratis Vertändeln ist halt sehr gefährlich. Also gratis Vertändeln, das hat uns ein und das andere Mal immer wieder in gefährliche Situationen gebracht, hat auch dazu geführt, ich glaube bestimmt zu, also ich weiß nicht, aber bestimmt zu einem Gegentor in Tel Aviv, weil es so fahrlässig teilweise war, was er für Bälle vergeben hat. Und da weiß ein Mitspieler natürlich, da habe ich keinen Bock drauf, dass ich jetzt wieder in so eine Situation komme, ganz klar. Ja. Weil es einfach zu gefährlich ist.
Was halt auch dazu gekommen ist, sind die vielen hohen Bälle. Also wenn wir das Spiel mittlerweile aus der Innenverteidigung raus aufbauen, ich finde es gut, dass wir ein bisschen Variabilität da reinbringen und auch mal diese Saison damit angefangen haben, zu sagen, okay, der Andersen kann auch mal einen langen Ball nach vorne schlagen, aber die Betonung sollte auf Mal liegen. Wir sollten einen geordneten Spielaufbau haben und wir sollten als Alternative mal den langen Ball spielen können. Das ist aber mittlerweile zum Standardspielaufbau geworden.
Ja, wenn du dir anguckst, wie oft sie die Bälle hinten von links nach rechts schieben, weil vorne einfach keiner steht, der sich anbietet, wo du auch mal einen vernünftigen Spielaufbau hinbewegen kannst.
Ja.
Was willst du denn anderes machen irgendwann?
Ja, vorne stehen sie ja schon. Deswegen, das Problem ist nur, dass in der Mitte die Bälle keiner verteilen kann. Deswegen müssen die Innenverteidiger das Spiel im Mittelfeld überbrücken und schießen den Ball nach vorne zum Sturm und hoffen dann, dass irgendwo einer richtig steht, dass vielleicht ein Mainzer den Ball den Kopf dran hat und den zufällig auf einen Frankfurter Spieler schießt oder hinpasst und dass ein Frankfurter Spieler vielleicht gleich richtig steht und das Ding einlocht. Genauso ist nämlich die Hoffnung von den Innenverteidigern, die den langen Ball spielen. Was der Alex richtig gesagt hat, das ist alles kein Konzept. Das ist ja, kann man noch nicht über Spiele aufbauen nennen. Das ist einfach das Prinzip Hoffnung. Das ist so eine Art Kick and Rush, wie früher die Engländer das vielleicht mal gemacht haben, aber nur noch schlechter.
Ja, ich meine, brauchst du gar nicht so weit zurückgehen. Ich meine, das ist gerade mal 2 Jahre her oder 3 Jahre. Da haben wir das auch gemacht. Da hatte das Spielsystem auch einen Namen und hieß System Gekas.
Ja, genau. Ja, genau. Ich hatte mich an alte Zeiten zurückerinnert, war mir aber nicht mehr ganz bewusst, dass es Zeiten von Gekas waren. Ich hatte irgendwie dann auch noch so großartig an Funkel gedacht oder so. Aber man neigt ja dazu, gewisse vergangene Sachen auch zu romantisieren. Irgendwann habe ich mich dann auch letztens mal ertappt, dass ich gedacht habe, auch so ein Funkel wäre auch gar nicht mal so verkehrt, so ein Funkelsystem, ja. Viel kämpfen, 3 defensive Mittelfeldspieler oder so, ja.
Das machen wir doch teilweise schon. In welchem Spiel haben wir denn letztens mit der dreifachen 6 gespielt, wo wir Flum, Rode und Russ hinten auf die 6 gepackt haben? Das ist auch erst 2-3 Wochen her. War es nicht sogar in Gladbach?
Nee, das war gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg, wo wir eigentlich mit 3 wirklich nominellen, also wo wir eigentlich 3 defensive Mittelfeldspieler natürlich anders verteilt hatten, aber eigentlich waren es 3 defensive Mittelfeldspieler und wir dann in der ersten oder zweiten Minute das Gegentor durch ein Eigentor erzielt haben. Das war natürlich dann gleich ein bisschen blöd, ja. Das hat das ganze Spielsystem ja ausgenockt. Ja, also es krankt. Diesmal hat es jetzt nicht in der Defensive unglaublich gehakt, weil ein Gegentor kann immer passieren. Dass es jetzt wieder in der 88. Minute passiert ist, das ist natürlich besonders bitter. Abgesehen davon, dass mir die 88. Minute einfach als Zahl sowieso nicht so wirklich gefällt, finde ich das auch wieder grausam, dass wir wieder so spät ein Tor kassiert haben.
Da hat der Roberto absolut recht. Also wir sind eigentlich schon motiviert auf den Platz gegangen. Du hast gemerkt, dass sie was wollen, was halt teilweise nicht geklappt hat. Aber wir müssen einfach vorher die Buden machen. Und dann passiert so eine Entwicklung auch gar nicht. Weil in dem Moment hast du einen komplett anderen Spielverlauf. Wenn wir es geschafft hätten, in der ersten Halbzeit 2 Tore zu machen, dann wäre das Spiel, dann hätten wir das super easy nach Hause geschaukelt. Weil Mainz, ganz im Ernst, das ist doch eine Trümmertruppe. Die hätten sich auch nicht mehr aufgerafft.
Nein, und das muss ich auch mal sagen. Und da hat er diskutierte Fritz von Thurn und Taxis absolut recht gehabt, wenn er gesagt hat.
Ging ja, der mir auf den Wecker.
Ja, ey. aber er hatte recht, indem er, was er sagt, wer das erste Tor macht, gewinnt in dem Spiel. Und das hat er relativ früh gesagt, weil er genau wusste.
Also eigentlich müsste er dafür Geld in die Kasse werfen, oder?
Ja, aber das hat er.
Fußball-Experte.
Ja, aber er hat, glaube ich, schon in der 20. Minute gesagt, weil er genau gemerkt hat, wie das wahrscheinlich läuft, oder vielleicht überschätze ich ihn, aber er hatte im Endeffekt recht mit dem, weil das war klar, dass eine Mannschaft hier nicht noch eine große Aufholjagd startet. Mhm. Dafür waren beide zu schlecht. Und guckt ihr eigentlich mal, und deswegen sage ich auch Eintracht gut, ganz, ganz akzeptable Leistung unter Vorbehalt, guckt ihr die Mannschaft der Mainzer an, das war auch ein Haufen Scheiße. Ja, dieser Geist, der hat auch mehr gefoult, als er da gespielt hat. Der Polter, der Holter, die Polter, der hat auch irgendwie immer versucht, einen Elfmeter oder sonst was zu schinden.
Das Beste, Spiele was sie haben sie eigentlich eingewechselt.
Ja, und also der Yunus Mali war auch ganz schön gefährlich. Also der Yunus Mali, der ist ja, das ist ja so ein Jungspund, immer ein bisschen inkonstant, aber der hat für ein bisschen Gefahr gesorgt, wenn es auch nur bei mir im Schlubbi war, weil ich Angst hatte, dass
der Trip.
Ja, ich mag den Kerl nicht so. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Alex, was sollst du sagen?
Ich habe gerade auf der Zunge, wenn ich jemanden nicht mag, regt sich bei mir im Schlubbi nix. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
Nein, hallo? Zurück zum Thema. Nein, aber du weißt doch, ich mache mir vor Angst in die Hosen. So meine ich das.
Ah.
Oh, ich muss doch alles hier erklären, ich merke das schon.
Zumindest die einfachen Dinge.
Ich wollte gestehen, dass ich doch ein kleiner Fan von diesem Sean Parker bin.
Ja.
Der gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und da ich auch ein bisschen Schiss gehabt, als der eingewechselt wurde, ich meine auch ein Choupo-Moting, den ich überhaupt nicht leiden kann, hat nochmal für Gefahr gesorgt. Also die hatten echt nochmal zwei vorne in die Offensive mit reinstecken konnten, was wir einfach nicht hatten. So, und wie gesagt, also ich glaube halt, wir haben mit dem Cutlets eigentlich vorne einen richtig guten Stürmer. Ich glaube auch nicht, dass wir ein Sturmproblem haben. Ich glaube auch, dass ein Lakic und ein Joselu da vorne nochmal ein paar Dinger machen können. Ich glaube einfach, dass das Problem in der Mitte und wie du eben schon gesagt hast, auf den Flügeln passiert. Ich weiß auch nicht, warum ein Aigner momentan vom Trainer so außen vor gelassen wird. Gut, jetzt ist er verletzt, aber davor scheint er ja auch nicht mehr ganz so hoch in der Gunst gewesen zu sein.
Was ich nicht nachvollziehen kann an der Stelle.
Ja, nee, also ganz ehrlich, das kann kein
Mensch. Ich eben auch nicht, weil wann immer der Aigner da drin war, hat der auf der rechten Seite Dampf gemacht. Und für mich ist Aigner Jung immer noch die Kombi, die im Vergleich zur Vorsaison die einzige Kombination ist auf dem Platz, die halbwegs ihr Level gehalten hat.
Hm. Sehe ich ganz genauso. Ja. Also natürlich merkt man, dass sich Aigner ein bisschen schwieriger in die Saison hineinbegeben hat, um es mal so zu sagen. Aber er ist halt so ein Kämpfertyp und er rennt halt auch um jeden Ball. Also auf Aigner lasse ich ehrlich gesagt auch nicht viel kommen. Der hat auch mal ein nicht so gutes Spiel, aber der ackert viel. Das ist für mich auch so eine ehrliche Arbeit. Ich muss halt sagen, Aigner kann ich auch nicht verstehen, dass er nicht mehr so in der Gunst war. Vielleicht hat er ein paar zu viele Interviews gegeben. Es war ja wirklich so, dass er vor 3 Wochen da öfter mal ein paar Interviews gegeben hat. Vielleicht hat ihm das Fehl das nicht so gefallen, keine Ahnung. Aber das war für mich unerklärlich, weil als Ersatz haben wir da nichts Besseres.
Nee, und also ich kriege jedes Mal echt kalte Kotzen, wenn ich eine Aufstellung sehe, wo der Rode auf der rechten Außenbahn aufgestellt ist. Da hat er einfach nichts verloren. Und ich glaube, das weiß er auch selbst, weil wenn er da aufgestellt ist, hält er sich auch nie da auf. Wenn er da aufgestellt ist, ist der Jung komplett alleine auf rechts. Weil der Bruder wahrscheinlich so ein natürliches Bedürfnis hat, sich weiter innen aufzuhalten. Vielleicht ist im Außen zu kalt, weiß man nicht, ist er auf jeden Fall nicht zu finden und das ist natürlich auch wieder ein Loch.
Nein, das ist genauso wie Flum links oder so. Du musst an Flum und ein Rode sind beides defensiv zentrale Spieler. Die solltest du auch von der Position möglichst nicht entfernen. Das hat zu nichts gebracht in dieser Saison. Das wird auch nie mehr was bringen. Ein Flum ist ein sehr variabler Spieler, das wird ja immer wieder gesagt. Aber ich würde ihn sowieso immer nur ins Defensive oder vielleicht mal in die Innenverteidigung. Das kannst du im Zweifel auch mal machen, aber auf die Außen würde ich ihn auch nicht einsetzen. Genauso ein Rode, das ist ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler. So muss es bleiben. Alles andere hat noch keine Vorteile gebracht. Diese Experimente sollte im Einführen mal auch beenden. Bin ich auch leid, um mir das nochmal anzugucken, wie die Alex schon gesagt hat. Das macht keinen Sinn. Und um nochmal auf die Alex zurückzukommen, ich sehe auch nicht das Problem bei Cutlets. Was soll der Cutlets machen, wenn er einfach keine Vorlagen bekommt? Ja, Cutlets arbeitet schon viel, aber wenn er halt wirklich wenig bekommt. Und warum bekommt er wenig? Weil ein Ochipka keine Form hat. Ein Ochipka hat keine Form, ein Inui schlägt kaum Flanken. Was willst du denn dann machen? Dann stehst du blöd da. Da gibt's halt nichts. Was soll der Cutlets dann einlochen? Ich meine, das ist immer noch ein Stürmer. Der steht einigermaßen richtig, aber wenn er die Bälle nicht bekommt, dann sieht's halt scheiße aus. Hm. Und da ist das Ding. Unser Aufbauspiel war ursprünglich darauf ausgestellt, dass wir mit den Außen nach vorne dringen und die, die gefährlichen Flanken schlagen, die vielleicht aber auch noch einen kreativen Part haben, wie ein Inui, der sich dann was einfallen lässt, wenn die Bälle nicht hochgehen, sondern flach. Aber ein Inui lässt sich momentan nichts wirklich Gescheites einfallen und Ochipka ist überhaupt nicht da. Jung hat auch kaum gute Flanken geschlagen und Barnetta war im Endeffekt der Einzige, der kreativ versucht hat, was im Mittelfeld zu machen, auch ohne Erfolg. Und Meier, den hast du ehrlich gesagt auch kaum gesehen.
Na, wobei, also Barnetta hat ja auch das erste Mal jetzt auf rechts gespielt. Mhm. Das wäre die Alternative. Blöd ist halt nur, dass er nicht auf beiden Flügeln gleichzeitig spielen kann.
Ja, ohne Scheiß.
So, und dann also, stellt sich heute ein Hübner hin und sagt, naja, eigentlich haben wir nicht so viel Bedarf, wenn dann maximal in der Innenverteidigung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, mir fällt jetzt alles aus dem Gesicht. Also ich meine, wir haben ja in der letzten Saison eigentlich schon gesagt, Leute, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Wir haben mit Zambrano und Andersen einen und wir haben mit einem Russ einen Ersatz ist ein bisschen wenig, sollte man sich mal angucken. An der Situation hat sich bis jetzt rein gar nichts geändert. Also 0,000 hat sich daran geändert. Wir haben weiterhin zwei Innenverteidiger. Keiner von beiden ist verletzt. Einer hat jetzt mal eine Gelbsperre, was ja immer mal wieder bei einem Zambrano passieren kann. Und wir haben einen Russ als Ersatz. An der Situation hat sich nichts geändert und jetzt brauchen wir auf einmal einen. Verstehe ich nicht. Mag man mir bitte erklären. Wenn ich mir aber dann angucke, dass wir auf der linken Außenverteidigerposition ein Problem haben und dass wir eventuell noch jemanden für die Flügel gebrauchen könnten und vielleicht mal irgendwie noch mal einen anderen Spielertyp mit reinholen könnten, der einfach auch schnell und beweglich ist, weil wenn du dir mal anguckst, Rosenthal, Flum, Barnetta, das sind alles so vom Spielertyp her, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so ruhige, gediegene Passspieler im Vergleich. Ja. Dazu ist ein Eigner halt eher so der Wühler, der Kämpfer, der Läufer. So jemanden wird vielleicht noch im Kader fehlen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Alternative, wobei ich dann auch denke, dass auch in Rosenthal, ich war irgendwie ehrlich gesagt, ich fand es komisch an, weil ich den noch gar nicht so oft im Trikot der Eintracht gesehen habe, aber irgendwie ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gesehen habe, Rosenthal mal wieder auf der Bank, kannst du mal wieder bringen. Und selbst als er eingewechselt wurde, habe ich mich gefreut. Ich habe mich einfach gefreut, dass er mal wieder spielen kann. Weil ganz ehrlich, er hat doch jetzt auch die Chance, wenn er fit ist, hat er momentan alle Möglichkeiten, sich anzubieten, weil sich ja vorne wirklich keine die Beine ausreißen, vielleicht Beine ausreißt schon, aber es nicht von Erfolg gekrönt ist. Vielleicht hat Rosenthal eine Möglichkeit, sich da mehr in dieses Spiel auch hinein zu versetzen, bei der Eintracht mal eine Möglichkeit, dauerhaft zu spielen, weil, wie du gesagt hast, es fehlen offensiv die Alternativen, da muss auch nachgebessert werden. Was mich persönlich ärgert, ist zum Beispiel, dass wir in der Innenverteidigung, wie du ja schon richtig gesagt hast, und wie wir auch schon seit Jahren oder zumindest seit einem halben Jahr sagen, dass wir da einen Engpass haben. Und dass jetzt der BVB erkennt, wir haben ja jetzt ein bisschen ein Problem, weil ja der Supercic ausgefallen ist. Wen gibt's denn da auf dem Markt? Holen wir uns doch den Herrn Friedrich, immerhin ehemaliger Nationalspieler. Das hätten wir auch
und schon. Und wer hat den vor einem halben Jahr in den Lostopf geworfen?
Ja, ich.
Also ich meine, wir hatten den auf unserer Liste gehabt.
Ja, klar. Wir haben sogar über den geschrieben. Ja. Naja, ich meine, die Möglichkeit war doch da. Ich meine, der war ablösefrei, der ist jetzt vereinslos. Das wäre immer eine Alternative und das wäre auch einer, der einem in gewisser Weise Ruhe vermittelt. Der hat schon ein bisschen was mitgemacht. Der hat schon Champions League gespielt, der hat schon mal in der Nationalmannschaft gekickt. Also der weiß ein bisschen was. Und das haben wir schon, was weiß ich, wirklich vor einem halben Jahr gesagt. Aber nein, der BVB, die sind halt jetzt fuchsiger und die holen sich den jetzt. Und dann stehen wir wieder blöd da und müssen wieder viel Geld für irgendeinen Innenverteidiger ausgeben, wenn wir wirklich eine adäquate Alternative holen wollen, die den etablierten Kräften auch ein bisschen Dampf unter dem Hintern macht. Also das ist schon schwierig.
Ich glaube, der BVB ist gar nicht so fuchsig. Mir wird gerade schlagartig klar, warum der Kloppo so ein guter Trainer ist. Der hört scheinbar seit Jahren den Eintracht-Podcast.
Das sind natürlich jetzt hier ganz andere Verschwörungstheorien.
Ja, es kann schon sein, ja. Also irgendwann, ich habe
auch. Ich war gerne Ihr Ausbilder.
Ja, ich habe auch irgendwann mal was gehört, da hat er in irgendeinem Interview was über eine Alex erzählt. Vielleicht bist du das.
Ich denke.
Ja. Ich merke schon. Vielleicht bahnt sich da ja was an. Ich weiß ja nicht, ob es mit seiner Frau mittlerweile kriselt. Vielleicht geht da ja was. Alex, oder wäre das nicht so dein Ding?
Also, meine Telefonnummer lautet.
Oha, oha.
Ja, Themenwechsel, sonst landen wir hier wieder beim Schlüppi. Weiter geht's. Der hier Fußball-Podcast.
Ja, so, nee, genau. So. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit gesagt, woran es liegt oder was so die Probleme sind. Aber wie finden wir die Wege aus der Krise?
Auf keinen Fall durch einen Trainerwechsel. Ja. Also wenn ich die ganzen Diskussionen jetzt schon wieder verfolgt habe, da kommt mir echt die Galle hoch. Ja. Der Abpfiff ist da und auf einmal lese ich 780 Millionen Tweets, 8 Facebook-Einträge und weiß der Henker was noch alles, ja, dass wir einen neuen Trainer brauchen.
Ja, das also ist auch was soll der Trainer, ein anderer Trainer denn machen?
Ja, da weißt du natürlich, es gibt schon gewisse Punkte.
Also ich würde jetzt einen Daumen holen.
Ja, so. es gibt schon gewisse Punkte, die einen schon natürlich nachdenklich stimmen. Ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, das ist aber jetzt schwierig, weil man offensichtlich ja gemerkt hat, dass bei der Pressekonferenz ein Fee selbst die Worte nicht wirklich finden konnte oder auch in gewisser Weise ratlos war. Wenn jemand als Trainer ratlos ist, ist es nie so ein gutes Zeichen. Da kann ich schon verstehen, wenn man dann sagt, oh, ob das noch der Richtige ist. Aber grundsätzlich bringt's auch nichts, bei jedem Konflikt gleich die Freundin zu wechseln. Ja, oder in der Ehe, ja, René, du bist verheiratet, wenn es da mal Konflikt gibt, da sagt man auch nicht, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt suche ich mir eine andere.
Und nee, aber man ist halt auch vorsichtig, was man sagt.
Ja,
okay. Und im Zweifelsfall ja, sagt Trainer, man halt einfach mal nichts.
Der Trainer muss auch mal sagen dürfen, dass er sprachlos ist. Also ich meine, die Situation macht doch auch jeden von uns sprachlos. Ja. Natürlich geht ein Fee nicht vom Feld und sagt, ach Mensch, natürlich habe ich jetzt die richtigen Worte und selbstverständlich weiß ich sofort, warum wir heute verloren haben. Natürlich ist der genauso sprachlos. Und natürlich sitzt der auch total entsetzt auf der Bank, wenn in der 88. wir auf einmal schon wieder ein Tor kriegen. Und natürlich sitzt der auch auf der Bank und denkt sich, verdammte Scheiße, warum schießen wir kein Tor? Ja. Das ist doch alles normal. Und ganz im Ernst, wenn er nicht so denken würde, dann wäre der falsche Trainer. Und ich finde es absolut legitim, dass der nach dem Spiel sagt, mir fehlen im Moment die Worte und ich kann es einfach auch nicht erklären, warum wir immer in der 88. oder 86. Minute ein Tor kassieren.
Ja.
Ich finde es aber wichtig, dass er sich hinterher hinsetzt und das Ganze analysiert. Ich finde es auch wichtig, dass er jetzt Stellung bezieht, wenn auch nur indirekt, zu den ganzen Vorwürfen, die aufgekommen sind, wir laufen nicht genug und so weiter.
Ja, ja.
Ich glaube auch nicht, dass das, was heute in der Presse kundgetan wurde oder über die Presse kundgetan wurde, dass das wirklich die einzige Analyse ist, die ein Fee imstande ist, jetzt abzubringen. Nämlich zu sagen, aber wir haben in der zweiten Halbzeit mehr gelaufen als in der ersten, deswegen verstehe ich nicht, warum wir ein Tor kassiert haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass der schon auch Dinge sieht, die jetzt nicht so offensichtlich sind und die nicht alle in die Presse trägt. Und ich glaube, dass er einfach mit der Mannschaft eine ganz große Verbundenheit hat und die Mannschaft auf jeden Fall erreicht. Und ich glaube weiter an seine Arbeit. Der hat hier einen super Job gemacht bis jetzt. Und er hat jetzt eine Krise, da muss er durch und die muss er meistern. Da kann er nochmal beweisen, was er für ein Trainer ist, ob er wirklich zu den Top gehört oder ob es einfach jetzt auch mal ein gutes Jahr war, was einfach gut gelaufen ist. Das ist jetzt auch für ihn noch eine Beweisprobe. Aber Trainerdiskussionen sind im Moment in beide Richtungen absolut fehl am Platz. Ich will im Moment nichts von Vertragsverlängerung über 2 Jahre hören. Ich will aber auch nichts über, wir brauchen jetzt mal schnell einen neuen Trainer hören.
Nein, die Reflexhandlung, wir brauchen mal schnell einen neuen Trainer. Da habe ich auch immer ein bisschen das Gefühl, dass jeder immer nur Fußballmanager spielt und in den einen rauswirft und sich einen neuen holt. Ja, das geht aber, das ist nicht die einzige Lösung. Das sieht man, guckt euch bitte als warnendes Beispiel Nürnberg an. Die haben sich einen Trainer entlassen in Wiesinger und wie läuft's jetzt? Jetzt sind sie auf dem 18. Tabellenplatz. Ich will nur mal sagen, das ist nicht immer die heilsbringende Lösung, einen Trainer zu wechseln, sondern das ist auch, und es zeichnet vielleicht auch mal die Eintracht aus, wieder Kontinuität zu wahren. Wenn er selbst sagt, er findet keine Lösungsansätze mehr, er weiß nicht mehr, wie weiter, und das intern dann anders kommuniziert wird, dann wird da eine Lösung gefunden, dann muss vielleicht wirklich ein neuer Trainer. Aber jetzt in dieser Situation, es ist ja noch nichts total am Arsch. Wir befinden uns alle in der gefährlichen Situation. Die Eintracht weiß auch, und ich glaube, jeder, auch ein Bruchhagen und auch ein Hübner wissen, dass die Situation ernst ist. Ein Fee weiß das auch, ihm ist es bewusst, er hat es auch schon klargestellt. Aber wir haben noch die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Und das muss jetzt innerhalb der 2 Wochen, deswegen fand ich es jetzt auch gar nicht so verkehrt übrigens, jetzt mal ein bisschen weiterzugehen, dass jetzt 2 Tage freigegeben wurden. Das finde ich gar nicht so verkehrt, weil man den Kopf frei zu bekommen. Ja. Wenn du wirklich sagst, eine emotionale Sache, dann ist es doch nicht schlimm, wenn die vielleicht jetzt alle mal für 2 Tage mit ihren Familien mal zum, was weiß ich, Disneyland fahren oder sonst irgendwas machen sich, weil, scheiße, wir sind doch noch nicht ganz unten. Wir wissen beide, alle, dass die Lage bedrohlich ist. Aber jetzt mal einen Kopf frei zu bekommen und in 3 Tagen wieder oder 2 Tagen wieder zur Mannschaft zu stoßen und sagen, ach, guck mal hier, es war geil, was ich gemacht habe, jetzt habe ich wieder richtig Bock auf Fußball, dann geht's auch weiter. Du musst jetzt die Kraft sammeln, musst jetzt aber auch das Negative passé lassen. Im Endeffekt kannst du jetzt den Cut machen. Du kannst jetzt den Cut machen und kannst sagen, scheiß drauf, was in dieser Saison bislang war. Jetzt wird das Feld neu aufgerollt, weil wenn du jetzt noch, du hast noch 6 Spiele Zeit, du kannst insgesamt noch locker, du kannst insgesamt noch auf 20 Punkte kommen und dann wird keiner mehr was über die Hinrunde sagen, dass sie so grausam war, sondern dann wäre es eine mäßige Hinrunde und da wischen uns den Mund ab und sagen, die Krise haben wir auch gemeistert. Und ja, so müssen das die Spieler halt auch sehen. Und das ist eine Möglichkeit. Du musst halt immer als Möglichkeit begreifen und es bringt halt nichts, immer zu sagen, Trainerwechsel. Ja, das ist immer das erste Beste, was einem einfällt, weil es so eine Reflexhandlung ist, weil das das leichteste Objekt ist. Aber genau, im Endeffekt, der Trainer hat natürlich ein paar Einwechsel, Auswechslung, Fehler gemacht, da sind wir uns sicher, das haben wir auch schon gesagt. Aber im Endeffekt müssen halt auch die Spieler immer das Tor schießen. Ne?
Ja, also ich bin da absolut auch deiner Meinung, was jetzt die 2 Tage frei angeht. Du machst, wenn du jetzt einfach nur mal das Spiel nimmst gegen Tel Aviv, wäre es in allen anderen Spielen super gelaufen und dann kommt so ein Spiel, dann gehst du als Trainer her und sagst, so Kameraden, das war mal eine beschissene Leistung, so hochnäsig braucht ihr mir nicht auf den Platz zu gehen, der freie Tag nächste Woche ist gestrichen und jetzt wird trainiert. Einfach um mal ein Zeichen zu setzen, lasst euch nicht hängen. Wenn ihr meint, ihr müsstet euch im Spiel hängen lassen, dann holen wir das im Training einfach nach. Aber wenn es allgemein scheiße läuft, kannst du dich da jetzt nicht hinstellen und sagen, so Leute, und jetzt trainieren wir noch mehr. Weil die können ja alle Fußball spielen. Wir haben jetzt auch eine Länderspielpause, wir haben jetzt genug Zeit, uns auf Schalke vorzubereiten, was jetzt ansteht. Da ist jetzt noch alle Zeit der Welt und da mal 2 Tage freizugeben und zu sagen, entspannt euch mal, kommt mal runter. Wir nehmen uns als Trainerteam auch die Zeit, uns mal Gedanken zu machen, wie wollen wir vielleicht auch die Trainings strukturieren? Was wollen wir für neue Impulse im Training setzen? Mal nicht immer dieses Hütchen aufstellen, 2-mal passen, Flanke aufs Tor, Meier steht in der Mitte und macht einen Kopf rein. Was für neue Trainingseinheiten wollen wir vielleicht mit einfließen lassen, um einfach mal wieder Dinge zu verändern und anders zu machen? Mhm. Also ich finde das absolut legitim.
Ja. Sehe ich im Endeffekt genauso, deswegen fand ich die Aufruhr oder wie das halt schon wieder teilweise sehr negativ im Internet aufgenommen wurde, die paar Tage frei, fand ich komplett überzogen. Wie gesagt, das ist auch vielleicht eher eine Kopfsache und da kann mich das durchaus verstehen. Und die sind am Donnerstag spätestens wieder alle auf dem Platz, je nachdem, ein paar sind ja wahrscheinlich auch bei Länderspielen, aber bis dahin ist noch genug Zeit und dann weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat und dann heißt es halt auch mit voller Kraft gegen Schalke.
Ja. Also mit der Kopfsache, die kommt jetzt natürlich dazu. Ne? Also ich glaube schon, dass, was wir eben angesprochen haben, zum Beispiel also so Bewegung ohne Ball, die Probleme, die wir auf den Flügeln haben, das sind schon die Ursachen dafür, dass wir momentan so schlecht spielen. Und die Kopfsache, die kommt jetzt natürlich mit jedem Verlust, mit jedem Punktverlust, mit jedem Gegentor noch viel stärker dazu. Also die macht es eigentlich die ganze Zeit nur noch schlimmer. Ja. An der kannst du aber auch nicht viel ändern. Die Kopfsache, die kriegst du jetzt auch nicht hin, indem du, keine Ahnung, dir irgendeinen Mentalcoach einlädst, der Scherben auslegt und die Spieler über Scherben laufen lässt und am Ende des Tages schreien wir alle Chaka und schlucken Feuer oder so.
Umarmen einen Baum, jawohl.
Genau. Ja. Bringt ja alles nichts, da muss jetzt ein Sieg her und deswegen muss halt an den Ursachen gearbeitet werden und dafür haben wir jetzt mit der Länderspielpause Zeit. Weiß ich, habe ich in der letzten Länderspielpause auch gesagt, Gott sei Dank, jetzt ist Länderspielpause, danach wird alles besser. Aber diesmal muss es
bitte. Ja, es muss, natürlich. Aber das ist jetzt halt auch, das ist aber dann auch wirklich für jeden jetzt wieder eine Chance. Man muss es halt echt als Chance begreifen und dann geht's auch. Und es ist dann auch, wie gesagt, nochmal für Fehd zu zeigen, hier, okay, ich weiß noch, wie es läuft. Ich weiß, ich kann die Jungs von ihren Problemen befreien, aber die müssen sich halt auch irgendwo selbst helfen und was halt ganz klar dazu gehört, ist halt auch, das habe ich gegen Mainz schon einigermaßen gesehen, das will ich aber noch eine Stufe härter sehen, ist, dass um jeden verdammten Grashalm wirklich gekämpft wird. Dass du musst gegen Schalke, das ist eine hochklassige Mannschaft. Und diese Mannschaft kannst du nur besiegen, wenn du 100% Einsatz gibst und wirklich kämpfst. Also ein Gegenbild zu dem, was wir gegen Tel Aviv gemacht haben, wo alles viel zu lässig leger angegangen wurde. Du musst jetzt wirklich sehen, dass du auch mit einer gewissen Rustikalität das auf den Platz bekommst, was du auch eigentlich haben willst. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich auch aggressiv dagegen gehst. Und dann läuft das auch. Bring den feinen Fußballern aus Schalke mal ein bisschen das Kämpfen wieder bei. Dann wirst du sehen, dann werden die auch ihre Probleme haben. Ja, ein Meier, ich weiß nicht, wie gut er damit klarkommt, wenn ihm andauernd einer auf dem Fuß steht. Ja, und du musst halt sehen, dass du das, und Kevin Prinz-Boateng, den kannst du auch leicht provozieren. Ja, also das wird natürlich, das muss ein dreckiges Spiel werden. Aber dann kannst du erfolgreich werden. Und was auch dazu gehört, ist, dass die Fans der Eintracht spätestens ab der 80. Minute komplett Vollgas geben müssen.
Ja, habe ich schon momentlich so Bock zu.
Ja, natürlich. Aber Alex, ist das nämlich genau das Falsche. Weil es bringt nichts, zu sagen, ja, schau mal, wie es läuft. Du musst spätestens ab der 80. muss die Hütte komplett brennen. Muss jedem einzelnen Typ da unten zeigen, wir sind für euch da, weil das ist das Einzige, was wir als Fan tun können. Wir können hier dumm schwätzen, wir können sonst irgendeine Scheiße machen. Aber was für die am meisten da unten ankommt, ist, wenn wir richtig Gas geben. Wenn da die Hütte brennt, wenn sonst was passiert, wenn die genau wissen, die sind für uns da und jetzt ist ab der 80. Minute, wir wissen gar nicht, wie viele Minuten jetzt noch zu spielen sind, aber die feuern uns jetzt so an, jetzt zeigen wir es denen, dass wir es hier wollen. Und dann läuft das auch, Aber da muss dann auch jeder einzelne Etepetete-Fan dann sagen, scheiß drauf, jetzt stehe ich hier auf, auch wenn ich mir gerade mein Kanapé-Schnittchen noch am Start habe. Ja, dann ist es auch egal, ja, dann nimm Lachsbrötchen zur Seite, Hände in die Höhe und feiern oder und Gas geben und laut schreien. Das ist das Einzige, was wirklich was bringt als Fan. Und das diese Emotionalität muss dann auch auf die Spieler übergehen. Und wenn sie es dann uns danken mit ein oder drei Punkten, dann können wir doch zufrieden sein und dann geht's weiter.
Ja, also eigentlich darf es zu dieser 80. Minute Situation gar nicht kommen. Also da dürft...
Nee, ich meine jetzt ab der 80. Minute. Einfach ab der 80. Minute, die wird es ja geben. Du kannst ja nicht ab der 80. abpfeifen, weißt du, was ich meine?
Nee, aber da darf es gar keine Frage geben, ob da jetzt noch was passieren kann. Und das wäre eigentlich auch was, wo die Mannschaft hinarbeiten müsste und wo sie auch darauf eingestellt werden muss, dass es eigentlich, dass in der 86. Minute Tore fallen können, wie sie wollen. Wir haben vorher auf jeden Fall eins mehr geschossen.
Also du willst quasi, dass wir spätestens in der 79. Minute 3-0 führen, damit da hinten dran nichts mehr anbrennen kann.
So sieht's aus. Und das muss einfach das Ziel sein. Ich weiß, das ist unrealistisch.
Es ist nicht unbedingt unrealistisch, aber es ist halt schon, ich meine, klar haben wir jetzt 2 Wochen Zeit und du musst auch die Zeit nutzen, um da mal so ein bisschen andere Gedanken in den Kopf zu bringen und sich eben auch im Training zu überlegen, was man da machen kann. Aber das Ruder so rumzureißen, vielleicht eher in 4 Wochen, aber nicht in 2.
Doch, in 2 Wochen, warum denn nicht? Warum denn nicht? Das muss doch jetzt, wo ist das Problem? Die sind ja nicht kaputt. Da ist ja jetzt keiner, der sagt, der geht jetzt auf Krücken oder sonst was. Die werden sich fitnesstechnisch erholt haben. Und das kann innerhalb eines Spiels kann das passieren. Ey, das ist überhaupt kein Problem. Was heißt 2 Wochen, 4 Wochen? Wir haben ja 2 Wochen Zeit. Die müssen den Kopf frei bekommen. Die werden ihn nach 4 Wochen nicht freier bekommen, als ihn jetzt vor dem Schalke-Spiel frei bekommen können. Ja, wenn da was jetzt erfolgreich passiert, so ein Wendepunkt, dann läuft das. Aber da musst du halt diesen Kampf auf den Mann bringen, an den Platz musst du ihn bringen. Und dann guck mal, so ein Meier, das ist ein Jungspund, das ist ein hochtechnisch begabter Spieler, aber der hat seine Probleme damit, wenn ihm der Rost die ganze Zeit auf dem Bein steht. Und Boateng, ich weiß nicht, und da habe ich auch wieder den Rust im Kopf, ja. Boateng und Rust, die werden sich vielleicht auch das ein oder andere Böse sagen. Und dann steht.
Hallo?
Er geht doch, wenn der schon den Ball hat, dann wird gut bis zum geht nicht mehr, dann läuft das doch. Das ist ein emotionales Spiel, ganz anders gegen Wolfsburg, wo du nicht weißt, wen du scheißegal erfinden sollst. Das ist ein Spiel gegen einen Traditionsverein. Da geht doch alles. Also ich weiß nicht. Und Draxler, der hat auch seine Probleme, wenn ihm mal wirklich ein Rode den Ball abläuft oder mal den ein oder anderes mal gefährlich in Zweikampf geht. Ist geil. Das sind so Spiele. Da kann ein Knackpunkt passieren. Ich erinnere an die vergangene Saison. Da haben wir auch eine scheiß Rückrunde eigentlich gespielt. Aber wo haben wir einen Dreier geholt? Zu Hause gegen Schalke. Und deswegen, wegen Schalke, sind wir in den Europacup gekommen. Daran müssen wir uns erinnern, an nichts anderes.
Ja gut, klar, wenn du das jetzt so nimmst und die Motivation halt wirklich so in die Mannschaft kriegst, dann ja, dann sehe ich eine reelle Chance.
Ja, wie gesagt, denk einfach an die letzte Saison, da war der Knackpunkt, dass wir es wieder geschafft haben, das Ruder rumzureißen, noch in den Europacup zu kommen, das 1-0 gegen Schalke 04 zu Hause. Und lass Schalke 04 wieder genau das gleiche sein, das Aha-Erlebnis, das für uns positive Erlebnis, um weiterzukommen. Und Schalke ist dafür immer ein dankbarer Gegner. Wir sollten es annehmen.
So schaut's aus.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Mann, ich höre euch aber ganz schön schlecht jetzt.
Ja, irgendwie macht dieses Skype heute wieder Dinge, die es nicht tun soll. Und ich hasse es dafür auch abgrundtief. Ich glaube, über Aufstellung gegen Schalke und so weiter ist es jetzt ein bisschen zu früh, um darüber zu reden. Da würde ich jetzt erstmal auch abwarten, was jetzt in den Trainings in den nächsten Tagen, nachdem die spielfreie Zeit rum ist, noch passiert.
Aber die Innenverteidigung ist jetzt auch wieder vollständig im Endeffekt. Das war jetzt nur eine Gelbsperre.
Das war nur eine Gelbsperre, genau.
Genau.
Also da hätten wir jetzt wieder...
Meinetwegen können wir schon über Aufstellung sprechen. Ich habe da schon so meine ersten Gedanken.
Schieß los, ich will es hören.
Ja.
Es sagt, sie will über die Aufstellung reden und dann sagt sie nichts.
Ich spreche doch als.
Ja, aber hier kommt wenig an. Fang nochmal an.
Jetzt aber, mach nochmal an.
Ja, ich würde versuchen, einen Schelotti auf die Position vom Aigner zu setzen, einen Barnetta wieder auf links zu ziehen. Damit hätten wir die Außen besetzt mit Aigner, mit Schelotti und Barnetta.
Interessant, ja.
Wäre eine Kombination, die ich einfach mal versuchen würde, weil das haben wir eben auch schon festgestellt, da krankt's ja. Ich würde Jagba eine Chance auf hinten links geben. Gehe davon aus, dass Jung spielen kann. Mhm. Innenverteidigung Zambrano mit Andersen würde ich jetzt auch nicht irgendwie groß dran wackeln.
Nee.
Rode und Flum wären meine zwei auf der Sechs, weil ich momentan einfach keinen Bock auf den Russ habe. Und da fehlt einfach die Alternative. Also da fehlt uns auf der Sechs halt ein Typ, der einfach läuferisch stärker ist. Vielleicht kommt mir auch ein Flum nur durch seine Größe nicht so stark vor. Ja, weiß ich nicht. Also mangels Alternative Flum-Rode. Und dann jetzt was ganz Gewagtes. Ich würde mit einem Rosenthal statt einem Meier versuchen zu starten und hätte einen Cutlitz vorne.
Oh, okay, also Meier raus.
Meier nicht von Anfang an, den würde ich aber auf jeden Fall wechseln, weil ich meine, ein Rosenthal auch wenig Spielpraxis, noch nicht lange wieder mit im Training, vielleicht Fitnessrückstände. Mhm. Die zwei würden sich auf jeden Fall die Spielzeit oder das Spiel teilen. Ich würde mit einem Rosenthal anfangen und einen Meier reinbringen. Ja, man kann natürlich aber auch umgekehrt agieren. Aber ich würde beide nicht über die volle Distanz schicken, weil ich glaube einfach auch, dass ein Meier wesentlich mehr Gas geben kann, wenn er einfach auch nur eine Halbzeit spielt.
Okay, ja, klingt eigentlich nach einer interessanten Alternative, ja. Ich finde auch die Option gut, Celozzi immer im rechten Mittelfeld zu probieren. Warum auch nicht? Ich meine, man könnte es mal probieren, das ist auf jeden Fall besser. Und du musst halt gegen Schalke halt auch Leute haben, die den Ball halten können und bald sicher sind. Und da wäre Inouye wahrscheinlich auch wieder genau das fatale Gegenbeispiel.
Ja.
Ja, ne, macht Sinn. Warum auch nicht? Ich denke zwar eher, dass ein Meier von Anfang an spielt, ein Rosenthal dann vielleicht reinkommt, aber an sich hört sich das alles ganz gut an. Und du hast ja auch den Oczipka draußen gelassen. Ich denke, das ist nur die logische Konsequenz aus den letzten Wochen.
Das definitiv, ja.
Genau, also so hast du ein bisschen Veränderungen in der Mannschaft drin. Und ja, also ich würd's auf jeden Fall mal so versuchen. Mach dich ein bisschen unberechenbarer, ein bisschen flexibler. Du hast mit einem Celozzi auch einen unheimlich schnellen, wendigen Spieler. Der soll sich vorne mal versuchen, weil ich meine, die Alternative wäre ein Barnetta auf rechts und ein Inouye auf links. Weitere Alternative wäre eventuell ein Rosenthal auf rechts. Aber der gehört da auch nicht hin. Also Rosenthal ist auch absolut der Zentralspieler. Den würde ich da nicht sehen. Den würde ich vielleicht als zweite Spitze oder ja, auf der Meier-Position sehen, aber auf keinen Fall irgendwie auf dem rechten oder linken Flügel. Wobei ich fast befürchte, dass er es tun wird.
dass er was tun wird.
Er wird es tun. Er wird Rosenthal auf links oder rechts spielen lassen.
Ja, aber das ist dann wahrscheinlich ähnlich erfolgreich wie Rode und Flumme auf den Außen spielen zu lassen. Mhm. Wollen wir es mal nicht hoffen. Also ich würde dann eher das Wechselspiel mit Meier bevorzugen. Ja, aber werden wir mal schauen. Aber ansonsten gehe ich mit einer Aufstellung d'accord und würde mir Ähnliches wünschen.
Ich überlege die ganze Zeit, ob es eine noch offensivere Variante gibt, mit der man entweder einsteigen kann oder zum Ende hin agieren kann. Aber so richtig...
Ja, du musst aber auch erstmal defensiv gut stehen. Ja, was?
Man könnte einen Rode mal hinten alleine auf der 6 lassen.
Ja.
Und dafür bringst du Meier, Rosenthal und Cutlets vorne in der Offensive von Anfang an.
Das wäre jetzt auch so meine Überlegung gewesen, ja.
Du setzt einen Rode als in Rosenthal als zweiten Stürmer ein, setzt ihn neben Cutlets, hast den Meier als hängende Spitze hinten dran, also ein bisschen tiefer hinter denen. Der hat ja unter Funkel auch mal 6 gelernt. Der kann zur Not auch
hinten
mal aushelfen.
Ja.
Mhm. Also das wäre natürlich auch noch eine Option.
Und du hättest 2 lange Kerle für die Standards vorne drin, wenn sie dann doch mal zufällig sich in den 16er verirren.
Ein Traum.
Standards ist halt dann auch wirklich wieder das Ding, wo du halt dein Glück versuchen musst. Ne? Das ist halt... Da muss man vielleicht wirklich in den 2 Wochen nochmal sich irgendwas austüfteln, ja. Es gibt ja, ich meine, Meier hat ja jetzt schon mal ein direktes Freistoßtor gemacht gegen Wolfsburg, was ja leider nicht zu einem Punkt Erfolg geführt hat.
Du darfst eigentlich nicht mit Freistößen spekulieren, eigentlich musst du mit den Ecken spekulieren, weil da passieren wesentlich mehr in so einem Spiel zu wenig.
Wir haben pro Spiel 10 Ecken, da muss man auch was aus Toren werden.
Ich wollte gerade sagen, da müssen mindestens 4 aufs Tor kommen, ja?
Ja.
Also, wenn wir froh sind, landen 9 von 10 im Spielfeld.
Ja. Insofern, also da gilt es auch dran zu arbeiten. Ja,
okay. Ja, könnte auch eine Variante sein, um halt wirklich mal so ein bisschen Offensivkraft erzwingen zu wollen.
Richtig. Gut.
Ich glaube, das ist dann aber auch schon, was wir an Varianten haben. Oder fällt euch noch eine Variante ein?
Nee, aber man könnte tatsächlich mal mit einer offensiveren Variante starten. Für die Defensive haben wir auch noch genug auf der Bank. Da kannst du auch nochmal in der zweiten Hälfte nachlegen, wenn du dann halt tatsächlich mal 3-0 führst. Dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt Rosenthal raus, Flumm dafür rein, mit der Doppel-6. Jetzt konzentrieren wir uns auf hinten verteidigen und in der zweiten Halbzeit die Bude hinten dicht zu halten. Und unsere hohe Führung, die wir uns in der ersten Halbzeit hoch erarbeitet haben, einfach mal zu verteidigen.
Und dann kannst du auch wieder mit den langen Bällen kommen, wenn du dann doch mal an den Ball kommst, dass du sagst, okay, und jetzt den langen Ball nach vorne und versuchen doch noch irgendwie einen schnellen Konter draus zu machen.
Richtig.
In der Theorie alles ganz einfach.
Mhm. Und wie wirkt sich dann das auf euren Tipp aus?
Ja, also dadurch, dass ich jetzt ganz oft schon dieses 3-0 aufgegriffen
habe. Ja, ich habe jetzt auch schon, ich habe mich vermutet.
Müsste ich ja eigentlich schon in die Richtung tippen. So vogelwild bin ich dann aber doch nicht. Aber unsere Theorie wird aufgehen. Wir werden in der ersten Halbzeit 2 Tore schießen, 2-0 führen, werden in der 89. Minute den Gegentreffer kassieren, aber trotzdem die 3 Punkte hier behalten.
Genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe auch 2-1, habe ich gerade, ist die ganze Zeit vor meinem geistigen Auge erschienen. Nein, ich nehme keine Drogen. Ja, vielleicht sollte ich mal damit anfangen. Scheint mir noch ganz andere Sachen. Nee, aber ich denke auch, 2-1 ist irgendwie so der Tipp des Tages.
Ja, ich schwanke so ein bisschen hin und her zwischen vollkommener Depression und vollkommen übermotiviertem Wahnsinn. Ich glaube, ich tendiere dann doch zu dem übermotivierten Wahnsinn und würde auf ein 3-1 gehen. Ich wollte
gerade sagen, zu dir passt doch jetzt eher der Wahnsinn.
Genau, ich würde eher auf ein 3-1 gehen wollen.
So, und super. Was ich heute gelernt habe, wenn man wirklich mal Depressionen hat, ist so ein Podcast das absolut Richtige. Als wir heute Abend angefangen hatten, ich hatte null Bock, überhaupt über irgendein Spiel hier zu reden. Ich hatte auch null Bock, überhaupt über die Eintracht zu reden und über das ganze Desaster nochmal zu reden. Und solche Schwatzsagen, es hat eine Stunde gedauert. Ich bin hochmotiviert, ich freue mich auf Schalke, ich gehe ins Stadion.
Ich sehe dich schon kommen, dass du ab morgen im Stadion sitzt und drauf wartest, dass das Spiel losgeht.
Du, ich warte schon, wann angepfiffen wird.
Ich freue mich auch schon, weil das sind genau die Spiele, die wir eigentlich am Anfang der Saison irgendwo auch schon gedacht haben, ah, es passiert momentan nicht so wirklich viel, wir freuen uns nur noch auf die Euroleague. Ich habe schon ein paar Leute gehört, naja, ist schon langweilig, Bundesliga oder so. Jetzt sind die Eintracht-Fans wieder gefordert. Jetzt haben wir wieder diese Crunch-Situation und deswegen freuen wir uns auf Samstag
in einer Woche. Diese was-Situation?
Ja, so eine Crunch-Time. So eine wichtige Situation jetzt, ja, wo es
um der alte Wrestler.
Na, es geht um Leben oder Tod, ja. Also um Fußballleben und Leben oder Tod. Also was wollen wir mehr? Das ist die schönste Sportart, die es gibt. Und in einer Woche geht's rund. Und dann werden wir auch die 3 Punkte entführen und dann gucken die Schalke blöd aus der Röhre und können sich maximal noch im Roten Haus begnügen.
Dem ist überhaupt nichts und nie wieder hinzuzufügen, würde ich mal behaupten. Zumindest nie wieder diese Woche. Ich würde sagen, mit diesen Schlussworten des lieben Marvin, machen wir den Sack zu, so hoch motiviert wie wir sind, begeben uns schon mal langsam Richtung Stadion.
Ja, ich zelte jetzt dort.
Genau, wir schlagen die Zelte vor dem Stadion auf und warten auf das nächste Spiel, dass wir hoch motiviert reingehen werden und, na, vielleicht auch nicht ganz so weit, aber wir werden auf jeden Fall nächste Woche nochmal über die Motivation sprechen. Wir wünschen allen eine etwas fußballfreie Zeit. Genießt es nicht zu sehr und ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.